Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Mit Martin Weglade. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde.
Ich habe sehr große Erfahrungen mit Impfen durch eine langjährige Tropentätigkeit und verschiedene Impfungen über Gelbfieber, Cholera und andere Schutzimpfungen, was man so braucht in den Tropen, und hatte persönlich durch die vielen Impfungen keine Probleme, gesundheitlich wie auch körperlich.
Planung für eine Fernreise, ein Anlass mal zu gucken, ob das stimmt, was da alles in den Impfpass drin steht oder ob da noch was nachgetragen werden muss, also nachgeimpft werden muss. Impfen an sich ist ja auch eine Erfolgsgeschichte. Viele Krankheiten, Mumps, Masern, Kinderlähmung, Diphtherie, die waren früher häufig und auch sehr bedrohliche Kinderkrankheiten. Heute spielen sie kaum mehr eine Rolle. Man muss so ein bisschen einschränken, je nachdem, in welche Weltregion man guckt. Eben weil es Schutzimpfungen gibt. Es ist auch so, fast alle Eltern lassen ihre Kinder impfen. Und Erwachsene sollten aber auch regelmäßig den Impfschutz kontrollieren. Und neue Lebensumstände können es immer sinnvoll machen, sich selbst oder andere durch eine Impfung zu schützen. Entweder wenn man auf eine neue Arbeitsstelle wechselt, wenn ich plane, ein Kind zu bekommen oder wenn ich eine chronische Krankheit entwickle. Und ab einem Alter von 50 oder 60 Jahren kommt es auch auf spezielle Schutzimpfungen an, auch jenseits von Grippe- oder Corona-Impfungen. Schutzimpfungen wichtig in allen Lebensaltern, unser Thema heute hier. Ich darf Ihnen unsere Expertin vorstellen im Studio, Professor Clara Lehmann. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Infektiologie, Reisemedizin und sie leitet die Infektionsambulanz am Universitätsklinikum in Köln. Schönen guten Morgen, Frau Professor Lehmann.
Guten Morgen.
Sie haben mir zur Vorbereitung auf die Sendung ein ganz hübsches Bild geschickt, ein bisschen KI gestützt. Da steht drauf, je mehr Sticker, desto besser. Und das Impfheft hat sich ein bisschen verwandelt. Das ist nicht einfach so ein gelbes Heft, sondern sieht aus wie, eigentlich wie die Aufklebe, die Alben für Aufklebebilder, passend zur Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft. Was ist die Idee dahinter?
Ja, ich habe mit meinen Patienten, die chronische Erkrankungen haben, führe ich ganz, ganz regelmäßig Gespräche zum Thema Impfung durch. Und just letzte Woche sprach ich mit einem Patienten und sagte dem Patienten, das fiel mir einfach nur so ein, je mehr Sticker Sie in Ihrem Impfheft haben, desto besser. Das ist so wie in einem Panini-Heft. Und dann strahlte der Patient und war ganz glücklich. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie vielleicht ein ganz guter Vergleich. Und offensichtlich war das also ganz positiv besetzt, mein Vergleich. Und hatte dann die Idee, dass man das vielleicht im Rahmen der Weltmeisterschaft irgendwie weiterentwickeln könnte, die parallelen Sticker im Impfheft und im Panini-Heft. Das war meine Idee.
Damit kriegt die Impfung ja auch so einen etwas anderen Dreh, ne?
Genau, der Dreh des Fußballs. Das ist etwas Positives und wir sollten die Impfung auch wirklich halt etwas ganz, ganz Positives sehen. Wir vergessen immer wieder, ich glaube, das ist in der Menschengeschichte ist das unglaublich, dass man überhaupt Impfung entwickelt hat und es wird immer weiterentwickelt. Und häufig wird das so negativ besetzt. Sehr, sehr negativ besetzt, aber es sollte genau andersrum sein und mit einem positiven Dreh eben sich weiterentwickeln.
Und die Aspekte sind ja, also man schützt sich selber, man schützt möglicherweise auch andere, die einem wichtig und wertvoll sind, nahe Angehörige oder auch andere Menschen. Und es hält einfach auch länger gesund und es schützt manchmal auch nicht nur vor Infektionskrankheiten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der insbesondere so vor relativ kurzer Zeit jetzt immer mehr auch in den Vordergrund gekommen ist, insbesondere zum Beispiel im Bereich der Kardiologie, also der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Da hat man erkannt, dass die Impfung nicht nur vor der Infektionserkrankung schützen, Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel zum Beispiel die Pneumokokken, die machen eine Lungenentzündung mit Bakterien, also Pneumokokken. Die Impfung, die schützt auch davor, dass die Grunderkrankung, die vielleicht bereits schon vorhanden ist, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Problem, dass man die bereits vorhandene Erkrankung durch die Impfung eben verlangsamt oder dass die sich nicht verschlechtert insgesamt. Also als Beispiel, dass man dann weniger Herzinfarkte hat. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Kardiologen die Impfung als eine ganz, ganz wesentliche Präventivsäule, also zum Schutz prophylaktische Säule in der Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgenommen haben. Und das ist genauso wichtig wie ein Cholesterinsenker. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll, dass die Kardiologen als Fachgesellschaft das wirklich die Verantwortung übernehmen und sagen, Impfungen sind total wichtig, nicht nur gegen die Infektionserkrankung, sondern auch gegen die Grunderkrankung. Und das ist etwas, was immer weiterentwickelt wird, auch im Moment.
Sie haben die Pneumokokken genannt, aber eben auch das Influenza-Virus oder auch das Coronavirus sind ja auch eine enorme Belastung für den Kreislauf. Und das, also das Herz-Kreislauf-System, also auch da immer gucken. Wer eine Herzerkrankung hat, eben auf den Impfschutz achten. Wichtig, ne?
Genau, ganz, ganz wichtig. Also nicht nur Herz-Kreislauf, aber auch, wenn die Niere nicht richtig gut funktioniert, wenn man einen Diabetes mellitus hat. Also im Grunde genommen alle chronischen Erkrankungen, die ja nun leider in unserer Gesellschaft sehr verbreitet sind, führen dazu, dass man eben anfälliger ist gegenüber einer Vielzahl von Erregern. Sie hatten gerade schon auch genannt Influenza, also Grippe, Corona, aber auch RSV bei älteren Menschen, Pneumokokken. Das sind wirklich die Erreger, da kann man sehr, sehr viel machen. Und wir haben die Möglichkeit, uns dagegen zu schützen, aber auch die Grunderkrankung durch die Impfung eben auch besser zu kontrollieren und ja, dass man sich insgesamt gesundheitlich nicht verschlechtert.
Eine Anlaufstelle, wenn man sich impfen lassen will, ist natürlich der Hausarzt. Aber immer, wenn ich das richtig sehe, gibt es im Moment den Trend, sozusagen die Hürde immer noch ein bisschen niedriger zu legen. Also Apotheken können schon Teile von Impfungen übernehmen. Da waren nicht alle Ärzte drüber begeistert. Wie sehen Sie das als Infektiologin?
Ich sehe das als ganz, ganz wichtiges Element an, dass man eben die Impfschwelle, die Impfhemmungen, dass man das möglichst senkt und dass das von vielen Menschen durchgeführt wird. Und Apotheker, wenn die richtig ausgebildet sind, die können das sehr gut machen. Ich denke, wir verpassen viele Chancen, den Impfpass zu kontrollieren, eine Impfung durchzuführen. Also jedes Mal zum Beispiel, wenn jemand in die Notaufnahme geht, wegen irgendeines Problems, sollte man
im Krankenhaus,
genau, sollte man eigentlich den Reflex haben, den Impfpass zu prüfen und zu sagen, ah, hier fehlt aber das und das. Also die Impfung durchzuführen ist nicht nur Aufgabe von den Kinderärzten oder von den Hausärzten, sondern es ist die Aufgabe von der gesamten Ärzteschaft, aber auch von Apothekern, weil man ja doch auch regelmäßig in die Apotheke geht und häufig ja auch medizinische Gespräche dort geführt werden.
Sie haben schon das Stichwort Klinik genannt. Eigentlich fragt man sich ja dann, ja, wieso wird das dann nicht einfach in der Klinik gemacht? Ist wahrscheinlich ein Abrechnungsproblem, oder?
Genau so ist es. Auch das ist eine verpasste Chance. Wenn man während eines stationären Aufenthaltes eine Woche, 10 Tage oder so im Krankenhaus liegt, sollte man auch hier den Impfpass prüfen, also das ist auch die Aufgabe der Ärzte, das zu prüfen und dann vielleicht kann man das gerade dann den Augenblick nutzen und sagen, hier, jetzt du bräuchtest das und das an Impfung, aber das wird aufgrund von abrechnungstechnischen Fragen bislang nicht durchgeführt und das ist aber auch etwas, was so in Projekten jetzt untersucht wird, wie das ankommt auch bei den Patienten.
Ganz so neu ist es nicht mehr, aber man kann sich ja auch beim Kinderarzt impfen lassen und das ist natürlich ganz pfiffig, weil die Eltern immer darauf achten, dass die Kinder ordentlich geimpft und rechtzeitig geimpft werden. Und bei der Gelegenheit können sie dann auch gucken, was sind denn, sind meine Standardimpfungen noch okay. Vielleicht gucken wir auch mal auf die Kinder. Was gehört heute zum Grundrepertoire bei Impfungen bei Kindern? Also was empfiehlt die STIKO? Vieles ist ja auch, wird ja mit einer Spritze verabreicht auch.
Genau, das ist auch etwas sehr Gutes mittlerweile, dass man eben Kombinationsimpfungen hat, wo im Prinzip eine Vielzahl von Erregern, Diphtherie, Tetanus, Polio, Pertussis, das wird alles kombiniert, sind teilweise eine fünffach, sechsfach, eine ganze Bandbreite von Kombinationsimpfungen. Und ich werde häufig gefragt, ja, ist das denn nicht schädlich, wenn man eine Kombinationsimpfung macht? Und da kann ich nur sagen, das ist nicht schädlich und das ist viel und sehr gut auch geprüft worden in Studien. Und das ist wunderbar, dass es diese Möglichkeit gibt und dass man auf einen Schlag dann einen Schutz gegenüber eine Vielzahl von Infektionserkrankungen auch dann entwickeln kann.
Manchmal hört man ja auch den Vorwurf, dass man sagt, oh, so viele Impfungen direkt nach der Geburt und kann das Immunsystem das überhaupt verarbeiten? Und mir fällt jetzt erst ein, das Immunsystem ist eigentlich dafür gemacht zu lernen, oder?
Ja, das Immunsystem muss.
Und kann das eigentlich ganz fein.
Kann das sehr, sehr gut machen. Und das ist nicht so, dass eine Immunität, die man durch die Infektion direkt macht, dass die besser ist als eine Immunität, die durch eine Impfung entstanden ist. Überhaupt nicht. Also das ist wirklich gleichwertig. Und der Vorteil bei der Impfung ist, dass man eben die Erkrankung nicht durchmacht und die Erkrankungen sind ja teilweise wirklich tödlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Meningokokken denkt, das ist eine relativ seltene Erkrankung, aber wenn man dann mit Meningokokken erkrankt ist, dann ist es ein ganz fulminanter Verlauf und eine Vielzahl von Leuten versterben daran. Dann ist es auf jeden Fall wesentlich besser, dass man eben eine Impfung gegen Meningokokken hat und dann ist man geschützt und alle sind beruhigt.
Auch da hat es ja jetzt neue Empfehlungen gegeben von der Ständigen Impfkommission, weil es einen weiteren Impfstoff sozusagen noch zu geben, neben den klassischen Meningokokken B.
Genau, das ist die ACWY, das ist auch eine Kombinationsimpfung. ACWY, das steht für unterschiedliche Meningokokkenstämme und man kann sich das vorstellen wie so ein Strauß an Meningokokken-Eiweißen, die man eben dann in dem Immunsystem anbietet und dann reagiert der Körper mit einer Impfantwort, mit Antikörpern und dann ist man eben sehr, sehr gut geschützt. Und da ist die neue Empfehlung von der STIKO, dass Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren jetzt einmalig geimpft werden sollen. Und dadurch, dass es eine relativ neue Empfehlung ist, kann man das jetzt nachholen bis zum Alter des 25, also bis zum 25. Lebensjahr, was ich ganz, ganz dringend empfehlen würde, weil gerade die Meningokokken sind bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen treten häufiger auf. Also man hatte ja jetzt auch gerade vor wenigen Wochen in Canterbury gab es einen Ausbruch, wo ich glaube zwei junge Menschen auch verstorben sind, weil die in einem Pub oder einem Lokal eben alle ganz eng gefeiert haben. Und wären sie geimpft gewesen, dann hätte man das verhindern können. Also ist das ganz, ganz wichtig. Ist eine Impfung, die man sehr gut verträgt und kann nur dazu aufrufen.
Und wo wir gerade über das Alter 12 bis 15 reden, ein bisschen früher, wäre noch die Impfung gegen HPV, also die humanen Papillomaviren, wichtig. In Deutschland ist das so ein bisschen zögerlich angelaufen. Wie ist der Stand im Moment? Also funktioniert das gut? Lassen sich alle Kinder impfen?
Also auch hier sind die Impfquoten sehr schlecht. Man versteht gar nicht warum, weil das ist eigentlich eine Impfung, die gut vertragen wird und die wirklich eine ganz wesentliche Änderung führen. Also das heißt, durch die Impfung verhindert man Krebs. Und das ist, bevor es diese Impfung gab, waren viele, viele Frauen insbesondere von Gebärmutterhalskrebs betroffen. Und durch diese Impfung kann man das verhindern. Man bekommt keinen Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Und es ist wirklich nicht nachzuvollziehen, warum man diese Impfung nicht durchführt, weil es auch hier ein Schutz vor Krebs ist. Das ist doch wunderbar.
Also Hintergrund ist, es gibt ja ganz viele verschiedene Papillomaviren. Man impft gegen Hochrisikostämme, die eben dazu führen können, dass vor allen Dingen im Gebärmutterhals Zellen sich verändern können und dann zu Krebszellen werden. Oder bei Jungen eben auch an der Schleimhaut, also Analkrebs oder auch Mundkrebs, dass sowas passieren, entstehen kann.
Ja, und hier, das ist auch ganz interessant, weil am Anfang waren die Empfehlungen nur für die jungen Mädchen gedacht und dann hat man das auch erweitert auch auf die jungen Männer, weil man sich auch gegenseitig ansteckt. Ne? Auch hier ist es so, dass je mehr man impft, also sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen, desto mehr ist diese ganze Altersklasse in der Breite auch geschützt und infizieren sich nicht gegenseitig.
Es gibt jetzt gerade eine aktuelle Publikation auch in JAMA Oncology, wo dann nachgewiesen ist, also dass junge Männer, die mit dem neuen valenten Impfstoff gegen HPV geimpft sind, ein geringeres Risiko haben für Krebserkrankungen, die mit HPV in Zusammenhang stehen, als ungeimpfte Männer. Also da in Studien ist das ja alles gut abgesichert. Trotzdem ist in Deutschland da noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ein bisschen sehr Nachholbedarf, genau.
Ja, eine Gelegenheit, auch Vergessenes nachzuholen, ist ja auch immer die, wenn man eine Reise machen will und sich dann beraten lassen möchte. Meine Kollegin Barbara Weber hat mal geguckt, wie sie eine Reiseberatung machen. Allerdings muss man dazu sagen, auch mit einem Herrn, der sehr reiseerfahren ist.
Sie hatten ja schon angekündigt, dass Sie zum Ende des Jahres eine Reise planen nach Südamerika. Und ich glaube, Sie hatten mir kurz schon geschrieben, Sie wollten über Impfung mit mir sprechen. Ist das richtig?
Das ist richtig, ob ich irgendwelche Auffrischungsimpfungen brauche, da ich durch meine berufliche Tätigkeit früher sehr viele Impfungen hatte und an für sich bis auf ein Problem mit Malaria tropica nicht großartig erkrankt bin.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also bei Ihrer Lebensgeschichte ist es erstaunlich, dass Sie sich eigentlich nicht mehr Infektionskrankheiten eingefangen haben. Wenn man sich die Impfbücher von Ihnen anschaut, sieht man, dass Sie sehr, sehr viele Bücher haben, so wie ein Panini-Heft mit ganz vielen Aufklebern. Das ist wirklich ganz toll. Jetzt ist die Frage, Südamerika müssen wir ja schauen. Da gibt es ja Impfungen, wo man genau drauf achten muss, zum Beispiel Dengue oder auch Meningokokken. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir so die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Impfungen prüfen, wie jetzt zum Beispiel Tetanus oder Pertussis, ob das in Ordnung ist. Und da schaue ich jetzt mal nach.
Das können wir nachschauen, ob das aufgefrischt werden muss. Beim letzten Besuch war es an für sich noch up to date. Gelbfieber ist ja nicht mehr vorgeschrieben. Und ich werde mich weiter im südlichen Südamerika aufhalten, wo an für sich die Tropenkrankheiten nicht gang und gäbe sind, wie Chile, Argentinien und so weiter.
In dem Büchlein ist hier auch wirklich alles, auch die wichtigen Regelimpfungen, normalen Impfungen, die haben Sie hier auch alle vorbildlich erfüllt. Das ist aber auch ganz, ganz wichtig und sollte man auch immer, wenn man eine Reise macht, kommen die meisten Fragen, ob sie es irgendwie ganz besondere Impfungen benötigen und dann gucke ich immer, wie es aussieht mit den Regelimpfungen, die man auf jeden Fall auch immer machen sollte. Sie sind aber bei Ihnen auf jeden Fall alles wunderbar durchgeführt und alles bestens dokumentiert.
Braucht man eigentlich eine Tollwutimpfung oder ist es nicht mehr?
Also bei der Tollwutimpfung ist es immer ganz wichtig, dass man schaut, was man für Reisebedingungen hat. Wenn man also sehr einfache Reisebedingungen hat, dann ist es in der Regel ganz wichtig, dass man auch eine Impfung gegen Tollwut auch durchführt. Wenn es aber eine Reise ist, wo man eigentlich nicht unter einfachen Reisebedingungen unterwegs ist, dann ist das nicht unbedingt zwingend erforderlich.
Ich habe gehört, dass auf dem Touristenschiff letzte Anlegestelle war Argentinien. Da haben die sich eine Krankheit eingefangen, infiziert. Ist das für mich auch eine Vorsichtsmaßnahme? Aber soviel ich weiß, gibt es gegen diesen Virus noch nichts.
Ja, also es handelt sich um das Hantavirus und wie Sie richtig auch gerade schon gesagt haben, es gibt keine Impfung vor einer Infektion mit Hantaviren. Es ist jetzt bislang noch nicht so, dass es ein Virus ist, was ganz häufig überall zirkuliert und dass man da eine große Wahrscheinlichkeit hat, sich zu infizieren. Also da müssen Sie sich jetzt keine Sorgen machen für Ihre Reise nach Südamerika. Haben Sie noch irgendwelche Fragen oder ist jetzt erstmal zum Thema Impfung für Sie alles in Ordnung?
Für mich ist es soweit in Ordnung. Ich weiß, ich habe hier noch einmal einen Besuch vor meiner Reise und da wird man das alles noch einmal genauestens prüfen und abstimmen.
Eine Reportage von Barbara Weber. Man merkt, Sie haben das vor ein paar Tagen aufgenommen. Inzwischen sind die Passagiere gut gelandet und werden betreut in Frankfurt. Und dann kommen sie demnächst auch nach Hause. Wahrscheinlich noch ein bisschen in Quarantäne zu gucken, dass keiner das Virus weiter verträgt. Reisen, eine Gelegenheit, das anzupassen. Das andere ist natürlich, ab einem gewissen Alter sollte man auch noch mal die Impfungen anpassen. Da reden wir gleich noch mal ausführlicher drüber.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Lehmann, vor der Sendung schon haben wir Post bekommen. Das fand ich ganz spannend. Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie in ihrem Umfeld ältere Menschen hat, zwei Personen, schreibt sie, die mehr als 85 Jahre haben. Beide haben Vorerkrankungen, herzkrank, COPD oder Diabetes, leben selbstständig, sind geistig fit. Beide nehmen verschiedene ärztlich verordnete Medikamente ein und schätzen deren Wirkung. Aber Schutzimpfungen lehnen sie kategorisch ab. Und die meisten Personen ihres Umfelds teilen die Einstellung. Und sagen, naja, müssen Sie doch selber wissen, wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen. Sie hält es ein bisschen anders. Sie erzählt dann immer, wenn sie eine Impfung auffrischen lassen und fragt aber, ja, was soll ich machen? Also haben Sie vielleicht Erfahrung, haben Sie Ideen?
Ja, das ist leider ein immer wiederkehrendes Problem. Und ich glaube, das Einzige, was irgendwie funktionieren kann, ist eine sehr, sehr gute Aufklärung. Und ich weiß nicht, wie sie ärztlich betreut werden, aber im Grunde genommen, wenn der Arzt, wenn die Ärztin das wirklich empfiehlt und sagt, ich würde Ihnen ganz klar das empfehlen, diese Impfung durchzuführen, ist es in der Regel so, dass die meisten Patientinnen und Patienten diesem Rat dann auch folgen. Weil so viele Impfgegner gibt es eigentlich gar nicht. Die meisten sind verunsichert oder wissen nicht genau Bescheid. Und wenn man dann klar auch gut aufklärt und vielleicht auch die Sorgen der Patientinnen und Patienten gegenüber einer Impfung aufnimmt, dann kann man das in der Regel eigentlich sehr gut klären. Also ich glaube, das ist das 1:1 Gespräch, was hier durch Ärzte oder Arzt durchgeführt werden müsste und die Beratung sein müsste. Aber auch bei den Ärzten gibt es leider auch immer wieder Überraschungen.
Ja, nun kocht das auch manchmal schnell hoch. Also wir haben eine Mail bekommen, da sagt ein Hörer, ja, glauben Sie denn wirklich, dass Impfungen nebenwirkungsfrei sind zum Beispiel? Und da kann man nur sagen, nee, es gibt fast nichts ohne Nebenwirkungen, oder?
Es gibt eigentlich, das sage ich auch immer, ich gebe ja auch Unterricht den Studierenden und dann sage ich auch immer, jedes Medikament, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Und so ist das auch bei der Impfung. Aber auch hier würde ich die Nebenwirkung hat eine sehr negative Konnotation. Und das ist, ich würde das als Impfreaktion beschreiben. Und ich mache auch immer gerne diesen Vergleich, den ich jetzt auch gerne noch mal bildlich darstellen möchte. Also wenn Sie zum Beispiel ein Haus gebaut haben und Sie möchten das Haus schützen, dann werden Sie vielleicht einen Zaun um dieses Haus bauen. Und das ist natürlich anstrengend. Sie müssen da die Holzpfeiler in den Boden hacken und da schwitzen Sie und Sie hauen sich mit dem Hammer auf den Daumen. Aber nachher sind sie ganz glücklich, weil nämlich ihr Haus durch diesen Zaun und durch diesen Wall im Prinzip geschützt ist. Und genauso sehe ich das auch bei der Impfung. Sie wollen ihre Gesundheit schützen und durch die Impfung, es ist ein bisschen schmerzhaft, der kleine Pieks, und man hat eine Impfreaktion. Das ist Arbeit erstmal für den Körper, für das Immunsystem.
Das Immunsystem muss rackern.
Ja, und dann sind sie aber geschützt. Und das ist doch was ganz Wunderbares.
Nun gibt es Impfungen, wo das Immunsystem richtig rackert. Also Herpes-Zoster-Impfungen beschreiben viele als nicht so super angenehm. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, ist es dann besser? Besser auszuhalten?
Ja, das ist auch richtig so. Also dass die Impfung gegen Herpes Zoster, das darf man auch nicht einfach unter den Tisch kehren. Das ist so, dass etwa ein Drittel der Menschen, die gegen Herpes Zoster auch geimpft werden, dass sie eine etwas stärkere Impfreaktion haben. Das liegt daran, dass es ein sogenannter adjuvantierter Impfstoff ist. Adjuvantiert bedeutet, dass einige Proteine, Zusatzstoffe eingeführt werden, damit die Impfreaktion etwas verstärkt wird, damit man eine bessere Impfreaktion hat. Und das führt eben dazu, dass man eine Impfreaktion hat, die eben bei etwa ein Drittel der verimpften Personen etwas stärker ausfallen kann. Aber wenn man mit Leuten spricht, die eine Gürtelrose, einen Herpes-Zoster durchgemacht haben und die danach die sogenannte Post-Zoster-Neuralgie haben. Das ist an der Stelle, wo die Gürtelrose war, hat man wirklich stärkste Schmerzen, die wirklich die Leute dazu bringen, dass sie nicht mehr schlafen können. Also das ist eine sehr, sehr eingeschränkte Lebensqualität. Wenn man mit diesen Leuten spricht, dann sagen sie, ich hätte sofort eine Impfung gegen die Gürtelrose machen sollen. Also da muss man eben auch Vorteile und Nachteile eben auch abwägen. Und auch hier ist es wichtig, man muss aufklären. Man darf nicht sagen, ja, da ist passiert überhaupt nichts. Nee, ich muss sagen, ja, es kann sein, dass Sie hier eine stärkere Impfreaktion haben. Dann können Sie Paracetamol nehmen. Machen Sie sich keine Sorgen. In der Regel dauert das 24 Stunden, manchmal 48 Stunden. Und dann ist es vorbei. Das war's.
Wo das Immunsystem auch ordentlich rackern muss, ist bei der Gelbfieberimpfung. Da geht es rum bei einem Anruf von Frau Lerch aus der Region Hannover. Schönen guten Morgen, Frau Lerch.
Ja, hier ist Lerch. Guten Morgen. Schön, dass ich meine Frage stellen darf.
Bitte sehr.
Ja, die Gelbfieberimpfung, genau. Das ist ein Problem, das mich jetzt schon eine Weile umtreibt. Ich bin jetzt im Ruhestand und wollte mir eigentlich einen Jugendtraum erfüllen und zum Amazonas reisen, also richtig weit rein, weil ich mich damit im Studium auch beschäftigt hatte, nur theoretisch. Das wollte ich mir jetzt anschauen und ich bin aus allen Wolken gefallen. Als ich mir die Gelbfieberimpfung dann holen wollte, da hieß es, der Impfstoff ist nur bis zum 60. Lebensjahr zugelassen. Alles andere geht auf eigenes Risiko, weil dort extrem heftige Nebenwirkungen sind. Und in Anbetracht meiner Situation, ich hatte auf die Corona-Impfung so eine heftige Hautreaktion bekommen, hat man mir dann wirklich absolut davon abgeraten. Ja gut, das heißt also, meine Reisepläne muss ich dann wahrscheinlich streichen. Es gibt noch
ich sehe hier heftiges Kopfschütteln.
Nee?
Oh. Lassen Sie Frau Lehmann das vielleicht mal einordnen.
Ja. Ja?
Frau Lehmann, bitte.
Ja, also man muss hier wissen, dass die Gelbfieberimpfung ist eine sogenannte Lebendimpfung. Ja. Das heißt, dieser Erreger, Gelbfiebervirus, ist da, er ist abgeschwächt. Mhm. Also es ist was ganz anderes als jetzt zum Beispiel Corona oder Influenza. Ne? Das sind sogenannte Totimpfstoffe. Genau. Oder, ne? Das ist also was ganz, ganz anderes. Gibt es eigentlich so Lebendimpfstoffe, sind eigentlich sehr selten, setzt man eigentlich kaum mehr ein. Und das heißt, wenn man eine Immunschwäche hat, zum Beispiel eine ausgesprägte Immunschwäche, dann kann es gefährlich sein, wenn ich eine Impfung gegen Gelbfieber durchführe, weil dann wird, ja, da kann dieses Virus eben sehr, sehr aktiv sein und nur durch die Impfung verteilt sich dann im Prinzip dieses Virus im Körper, weil mein Immunsystem schwach ist. Jetzt ist es leider so, dass man mit zunehmendem Alter auch ein etwas schwächelnderes Immunsystem hat. Das nennt man Immunoseneszenz. Also, ne, das ist einfach so, dass nicht nur das Bindegewebe schwach, schlapp wird und die Haare grau, sondern auch das Immunsystem wird etwas schwächer. Und deswegen gibt es ja dann auch die Empfehlung, dass man die Influenza-Impfung braucht, dass man die RSV-Impfung braucht, ne, weil man einfach nicht mehr so ein fittes Immunsystem hat. Und deswegen hat man auch Sorge, dass die Gelbfieber-Impfung im Alter möglicherweise auch vielleicht etwas aktiver sein könnte, weil das Immunsystem etwas alt geworden ist. Das ist der Grund. Es ist nicht so, ne, dass es man das kategorisch einfach ablehnt, sondern da muss man einfach abwägen.
Wir haben gelernt, das ist eine besondere Impfung, weil ein Lebendimpfstoff, auf den der Körper oder das Immunsystem gut reagiert, aber mit zunehmendem Alter etwas schlechter und man deswegen überlegen muss, macht man das oder macht man das nicht, Frau Lehmann, richtig, ne?
Ja, genau, haben Sie sehr
und
schön zusammengefasst.
Und die andere Frage war, gibt es Erkrankungen, die das schwieriger machen könnten? Und die Frage geht an Sie, Frau Lerch.
Gute Frage. Also ansonsten habe ich auf Impfungen immer super reagiert, also keine Impfreaktionen gehabt. Nur bei Corona war ich wirklich wandelnder Streuselkuchen mit heftigen Hautreaktionen, aber ansonsten hatte ich nie Probleme. Sonstige Erkrankungen, ich muss doch keine Tabletten nehmen, ich fühle mich eigentlich noch ziemlich fit. Bin nur so ein bisschen eingeschränkt, weil ich vor 6 Jahren an einem Chondrosarkom 1 oder Grad 1 operiert worden bin, aber das ist eigentlich auch weg und da weiß man eh nicht genau, wo es überhaupt herkommt, ob da genetische Bedingungen, Immunsystem eine Rolle spielen. Ja gut, aber beim Anbetracht meiner Vorgeschichte hat man wirklich gesagt, nee, lieber sein lassen. Gut, ja.
Genau.
Genau. Oder bei den Impfreaktionen, was könnte denn dann passieren? Würde ich dann die Gelbfieber-Symptome in so leichter Variante dann bekommen? Oder wie ist das dann?
Genau, das Risiko bei einer Lebendimpfung wäre dann, genauso wie Sie es beschreiben, dass Sie die Gelbfiebererkrankung in abgeschwächter Form oder wenn das Immunsystem sehr schlecht ist, dann kann das richtig stark auch werden. Und deswegen muss man das abwägen. Aber so wie Sie mir jetzt Ihre Situation erklären, wenn ich so die Sachlage so analysiere, würde ich das etwas anders bewerten und nicht kategorisch sagen, dass Sie keine Gelbfieberimpfung haben können. Das wäre so meine Empfehlung.
Nun können wir das so am Telefon und Radio schlecht so direkte Empfehlungen aussprechen. Aber die Empfehlung nochmal zum Arzt gehen, der sich mit Impfen auskennt.
Das würde ich
auch noch mal die Argumente.
Ja, auf jeden Fall noch mal machen, dass Sie mal ein ganz ruhiges Aufklärungsgespräch haben und dann noch mal das Für und Wider dann vielleicht gemeinsam erörtern und dann kann man dann vielleicht zu dem Schluss kommen, was am besten für Sie ist.
Sie haben schon gesagt, es gibt Impfreaktionen und Nebenwirkungen. Und wenn man jetzt was spürt nach einer Impfung, jetzt geht es nicht nur um Gelbfieber, wo man denkt, boah, das ist ungewöhnlich, zum Arzt gehen, damit das beim Robert-Koch-Institut landet?
Ja, also auf jeden Fall. Wenn man
oder beim Paul-Ehrlich-Institut, ne?
Genau, also man muss es halt melden, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man unsicher ist, sollte man immer zu seinem Hausarzt, seiner Hausärztin oder auch in die Notaufnahme gehen, um eben zu schauen, ob das irgendwie in Zusammenhang mit der Impfung stehen könnte. Aber auch hier ist es ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, dass man häufig hat man dann irgendwelche Symptome. Und wir Menschen, wir neigen ja immer dazu, dass wir irgendeinen direkten Zusammenhang herstellen. Aber ganz häufig ist es so, dass Dinge einfach zufällig auftreten und es gibt überhaupt gar keinen Zusammenhang.
Es gibt nur einen zeitlichen Zusammenhang.
Einen zeitlichen, aber keinen kausalen Zusammenhang. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber wenn man verunsichert ist, sollte man immer auf jeden Fall in irgendeine ärztliche Beratung gehen, damit man das einordnen kann. Und dann würden das dann beim Paul-Ehrlich-Institut dann melden und dann geht dann eben die ganze Kaskade dann los, um das dann zu prüfen.
Wir haben jetzt einen direkten Draht ins Robert-Koch-Institut. Dank an Elisa Wulkotte. Das geht um RSV, das respiratorische Syncytialvirus. Das kann ja heftige Atemwegsinfektionen auslösen. Insbesondere in den ersten 6 Lebensmonaten sind Kinder besonders gefährdet, schwer zu erkranken. Und die meisten der schweren Erkrankungen treten eben bei zuvor vollkommen gesunden Säuglingen auf. Und die Infektion ist in dem Alter die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen. Seit kurzem Jahr gibt es eine RSV-Prophylaxe. Und das Robert-Koch-Institut empfiehlt die Impfung bei Neugeborenen und bei Säuglingen. Und das kann dann entweder nach der Geburt direkt im Krankenhaus passieren oder später beim Kinderarzt. Und am Robert-Koch-Institut ist eine Studie durchgeführt worden, wie denn nun die Bereitschaft der Eltern ist, ihr Kind impfen zu lassen. Ein Jahr nach der Einführung der Impfung. Und am Telefon Elisa Wulkotte, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Impfprävention. Schönen guten Morgen.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Der Impftermin ist ja auch ein bisschen davon abhängig, wann das Kind geboren wurde, also in welcher Jahreszeit. Wann sollte es am besten passieren? Also wann sollte die Impfung durchgeführt werden?
Genau, die STIKO empfiehlt ja die RSV-Prophylaxe für alle Neugeborenen und Säuglinge im ersten Lebensjahr. Und jetzt ist es so, dass die RS-Viren saisonal zirkulieren. Das heißt, die treten verhäuft in den Wintermonaten auf, ähnlich wie es bei der Grippe der Fall ist. Die RSV-Saison, die geht meist von Oktober bis März. Und damit alle Neugeborenen und Säuglinge in ihrer ersten Saison optimal geschützt werden können, ist der Impfzeitpunkt dann abhängig vom Geburtstag. Das heißt, Kinder, die vor der Saison geboren werden, also zwischen April und September, die sollten auch kurz vor der ersten RSV-Saison, also im Herbst, die Prophylaxe bei ihrem Kinderarzt oder ihrer Kinderärztin erhalten. Und die Kinder, die dann während der Saison geboren werden, also in der Regel zwischen Oktober bis März, die sollten die RSV-Prophylaxe möglichst rasch nach Geburt schon erhalten und nach Möglichkeit noch in der Geburtsklinik.
Mhm. Nun ist es ja sozusagen noch relativ neu, dass es das überhaupt gibt. Wissen Sie, wie viele Kinder geimpft worden sind sozusagen in der letzten Saison?
Genau, Sie sagen es schon. Die Prophylaxe ist noch recht neu und wir haben jetzt aktuelle Daten von der ersten Saison mit der verfügbaren Prophylaxe. Das war die Saison 2024, 2025, jedoch nur von einem Teil der Kinder, nämlich von denjenigen, die vor der Saison bei ihrer Kinderärztin oder ihrem Kinderarzt immunisiert wurden. Und hier sehen wir, dass etwa 54% eine RSV-Prophylaxe erhalten haben. Das ist jetzt kein schlechter Start, wenn man bedenkt, dass die Prophylaxe auch erst seit 2024 in Deutschland verfügbar ist und allen Kindern eben das Angebot gemacht werden konnte. Aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben.
Ja, bei denen, die angegeben haben, dass sie ihr Kind nicht haben impfen lassen, welche Gründe haben da eine Rolle gespielt?
Genau, wir haben ja die Befragung im Frühling 2025 durchgeführt, also direkt nach der ersten Saison mit der verfügbaren RSV-Prophylaxe. Da war noch sehr viel unbekannt und wir wollten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und genau erstmal herausfinden, wie denn Eltern und werdende Eltern die RSV-Prophylaxe auch wahrnehmen und sehen hier auch, dass noch viel Unsicherheit bestand. Also viele wussten gar nicht recht, ob sie der Sicherheit der RSV-Prophylaxe vertrauen können und ob sie besorgt sein müssen um ihre Kinder, wenn es um RSV geht. Das heißt, wir haben so gesehen, die Meinung der Eltern und werdenden Eltern dazu, die war noch nicht gefestigt. Und genau das sind auch Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, wenn man jetzt die Impfquote erhöhen möchte. Denn je mehr Vertrauen in die Sicherheit und je größer die Risikowahrnehmung bei den Eltern und werdenden Eltern war, desto eher waren sie auch bereit, ihr Kind immunisieren zu lassen. Und dann wissen wir ja, RSV kann zu schweren Erkrankungen der unteren Atemwege führen. Das heißt, der Schutz der RSV-Prophylaxe, den wir jetzt erstmals haben, der ist wirklich wichtig und sollte auch in Anspruch genommen werden.
Ja, von wem ist denn der Impuls sozusagen ausgegangen, die RSV-Prophylaxe zu nutzen? Also von Medizinern, von Pflegerinnen, Pflegern, Freundesbekanntenkreis, wer spielt da eine Rolle?
Genau, eine Rolle spielt auf jeden Fall das medizinische Fachpersonal. Wir haben in unseren Daten auch gesehen, dass eine Empfehlung eben von den ÄrztInnen, aber auch vielleicht von anderem medizinischen Personal hier wirklich die größte Rolle bei der Impfentscheidung von Eltern und werdenden Eltern spielt. Das heißt, ja, es ist wichtig, dass eine starke Empfehlung ausgesprochen wird. Und zwar möglichst auch schon in der pränatalen Versorgung. Denn Sie können sich vorstellen, wenn junge Eltern in der Geburtsklinik sind und dann vor der Impfentscheidung für ihr Kind stehen, vorher aber noch nie von der RSV-Prophylaxe gehört haben, dann ist es natürlich schwieriger, diese Entscheidung zu treffen, als wenn sie vorher schon mal zum Beispiel von ihrer Hebamme oder der Gynäkologin, dem Gynäkologen darauf hingewiesen wurden, dass es die RSV-Prophylaxe gibt und warum diese wichtig ist.
Mhm. Leiten Sie Empfehlungen ab, wie das gelingt, auch diese Unsicherheiten abzubauen oder die Impfung bekannter zu machen?
Ja, genau. Die erste Empfehlung wäre erstmal, dass alle Personen, denen die Eltern begegnen, also das medizinische Fachpersonal, diese Empfehlung aussprechen. Und dann sehen wir aber auch zum Beispiel, dass nicht nur ja das medizinische Personal da eine Rolle spielt, sondern auch die Meinung im sozialen Umfeld der Eltern wichtig ist, auch beim Impfen und auch bei der RSV-Prophylaxe. Das heißt, genau, es ist wichtig, die Bekanntheit der RSV-Prophylaxe zu steigern. Das ist ja noch eine sehr neue Immunisierung in unserem Impfkalender. Und genau, wenn es dann darum geht, wie kommunizieren wir, dann ist es eben wichtig, nochmal zu sagen, wie das Risiko, wie hoch das Risiko von RSV für die Neugeborenen und Säuglinge ist, dass wir jetzt eben einen sicheren und wirksamen Schutz durch die RSV-Prophylaxe erzielen können und auch, dass die RSV-Prophylaxe ja vielleicht nochmal die Sicherheit nochmal verstärkt kommunizieren, weil wir auch gesehen haben, dass eben auch das Vertrauen in die Sicherheit eine Rolle spielt. Also hier Vertrauen nochmal in die Sicherheit der Prophylaxe stärken, das kann auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die Impfquoten zu erhöhen. Ja.
Elisa Wulkotte von der Abteilung für Impfprävention am Robert-Koch-Institut in Berlin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wo wir gerade bei RSV sind, da sind auch wirklich eine Menge Fragen zugekommen, auch an Sie, Frau Lehmann. Nämlich die Frage, welche Rolle spielt RSV dann im höheren Alter? Und kann man sich auch da schützen lassen? Ab wann sollte man dran denken?
Ja, ich hatte vorhin gerade auch erwähnt, dass mit zunehmendem Alter das Immunsystem auch schwächer wird. Stichwort sogenannte Immunoseneszenz. Und das führt dazu, dass man einen Peak hat, auch von RSV-Infektion, also nicht nur im Säuglingsalter, sondern im Großeltern-, Seniorenalter hat man eben häufiger RSV-Infektion, weil das Immunsystem schwächer geworden ist. Und deswegen sind die Empfehlungen so, dass man ab 75 eine Impfung gegen RSV empfehlen würde. Wenn man allerdings auch andere Grunderkrankungen hat, chronische Grunderkrankungen wie Diabetes oder dass die Niere nicht gut funktioniert oder dass man Herz-Kreislauf-Probleme hat, dann würde man das schon auch ab 60 auch empfehlen, eine Impfung gegen RSV durchzuführen.
Wir sollten ein Wort noch über Impfskepsis auf der einen Seite äußern und auch andere, die sagen, nee, man redet nicht genug über Impfungen. So, das geht sehr weit auseinander, diese Schere, auch bei den Mails, die wir bekommen haben. Ein Hörer hat uns gemeldet, ich fände es gut und wichtig, wenn Frau Lehmann einige deutliche Worte über die Anti-Impf-Propaganda von Hebammen, Heilpraktikerinnen, Homöopathinnen und so weiter, insbesondere gegen die HPV-Impfung, sagen würde. Das ist sozusagen der eine Pol und der andere Pol ist eben, wie ist denn das, wenn man sich mit dem Impfen beschäftigt und in ihrer Position, kriegen Sie da nicht eigentlich auch Geld von der Pharmaindustrie, wenn Sie sozusagen Werbung machen für das Impfen?
Also ich bin da ganz transparent. Ich bin ja hier am Universitätsklinikum Köln und leite auch dort das Studienzentrum Infektiologie und wir führen auch Studien zu unterschiedlichsten Impfungen durch. Und ich persönlich bekomme kein Geld, sondern das bekommt dann die Universität. Es ist aber auch alles ganz transparent. Und manche Studien sind erfolgreich und manche sind aber auch nicht erfolgreich. Und da habe ich zum Beispiel ein Beispiel aus der Corona-Pandemie. Das war damals noch CureVac. Da standen wir ja alle sehr, sehr unter Druck, um einen Impfstoff zu entwickeln. Und wir hatten auch gerade in Köln, hatte ich die Studienleitung und wir haben etwa 900 Personen in wirklich sehr kurzer Zeit eingeschlossen. Das war ein absolutes Riesenprojekt, wo unglaublich viele Menschen mit angepackt haben, sehr viel Energie reingesteckt haben. Und dann wurden Zwischenanalysen gemacht und dann hat man eben gesehen, dass diese Impfung, die man durchgeführt hat, nicht ausreichend geschützt hat. Und dann wurde der ganze Prozess einfach abgebrochen. Und ich kann Ihnen sagen, das war wirklich eine Riesenenttäuschung. Nicht nur für mich persönlich, ich war ja auch verantwortlich dafür, für die Mitarbeiter, für die Teilnehmer an der Studie, für alle eine absolut Riesenenttäuschung. Und das zeigt aber eben, dass diese Kontrollmechanismen, wenn man eine Studie durchführt, sehr, sehr gut funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann wird es einfach gestoppt. Und das war ja auch bei CureVac, hat er das schon auch erhebliche Auswirkungen. Die Bundesregierung hatte ja hier auch viel investiert und so weiter. Aber da ist es ganz klar, wenn die Daten nicht überzeugend sind, wird das gestoppt. Und von daher kann ich nur sagen, ich führe Studien durch mit Pharmafirmen und das ist auch sehr wichtig, aber ich bin da ganz transparent und es gibt eben auch leider sehr große Enttäuschungen, die man aber akzeptieren muss und daraus lernt man dann eben zur Weiterentwicklung von anderen Impfstoffen.
Mhm. Und weil derselbe Hörer eben auch gefragt hat, wie ist das mit den Journalisten? Kriegen die auch Geld, wenn sie über Impfungen reden? Nein, sie bekommen kein Geld, wenn sie über Impfungen reden, jedenfalls nicht von der Pharmaindustrie. Weil uns ist es als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch wichtig, dass wir unabhängig berichten können über die guten Seiten und auch die problematischen Seiten von Impfstoffen. Am Telefon ist Gabriele Bosak aus dem Saarland. Schönen guten Morgen. Bei Ihnen
guten Morgen.
Geht es um Windpocken?
Ja. Meine 10-jährigen Enkel gehen in die Grundschule. Es gab Fälle von Windpocken, nicht so viele. Das hatte zur Folge, dass meine gesunden 10-jährigen Enkel nicht mehr in die Schule gehen dürften. 16 Tage lang nicht, das Ganze zweimal. Diese Enkel sind gegen verschiedene Sachen geimpft, aber nicht gegen Windpocken, weil die Kinderärztin sagte, die Krankheit ist nicht so schlimm. Und die Kinder, die geimpft waren und Titer nachweisen konnten, die gingen in die Schule, Unterricht lief weiter. Die Kinder, die das nicht waren, nicht geimpft waren, keine Titer hatten, durften nicht am Unterricht teilnehmen und sollten daheim von wer weiß wem, wenn überhaupt jemand da war, unterrichtet werden. Ist das angebracht und was hat das für einen Zweck?
Mhm. Frau Lehmann.
Ja, das ist auch eine interessante Frage und da sieht man, wie gut eigentlich das System funktioniert. Das ist sicherlich vom öffentlichen Gesundheitswesen ist diese Entscheidung getroffen worden und im Grunde genommen ist es so, dass man die Kinder, die keinen Impfschutz gegen Windpocken vorweisen konnten, wollte man schützen, indem man sie zum Beispiel, sie waren ja dann bei Ihnen zwei Wochen lang zu Hause, im Prinzip in so einen Schutzraum gezwungen hat, in Anführungsstrichen. Also damit sie keinen Kontakt haben und sie sich dann nicht weiter anstecken können. Das ist so. Ne? Und potenziell ist es ja auch so, dass wenn man selber auch keinen Impfschutz hat, kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis man Symptome entwickelt. Auch, und dann kann man auch wiederum andere Leute anstecken. Also das ist so eine ganze Infektionskette. Das heißt, es ist einmal zum Schutz ihrer Enkel gewesen, aber auch, dass ihre Enkel potenziell auch andere Kinder hätten anstecken können, weil sie eben nicht die Impfung hatten. Und da hat man eben diese Infektionskette hat man dann versucht zu unterbrechen. Das ist der Grund dafür.
Mhm. Zumal die Windpocken auch sehr ansteckend sind.
Deswegen heißen sie auch Windpocken, ja, weil sie nämlich ganz schnell sich übertragen. Und das Problematische ist, dass man eben schon angesteckt sein kann und andere auch anstecken kann, ohne dass man eben diesen Ausschlag schon hat. Das ist das Tückische an den Windpocken, dass man eben schon vorher ansteckend ist, ohne Symptome zu haben.
Frau Bosak, ist Ihre Frage beantwortet?
Nein, dann soll man doch bitte sagen, es gibt da einen Impfzwang, sonst dürfen gesunde Kinder nicht in die Schule gehen, wenn es kann ja nicht sein, dass Kinder einfach Betretungsverbot in der Schule haben und es ist vorher nicht thematisiert und es ist unbewusst all den Eltern, die abwägen, lasse ich da impfen oder nicht. Also da fehlt die Aufklärung. Das war, kam so überraschend. Was sollen die Eltern machen? Die Kinder sind gesund, die müssen arbeiten gehen, die Eltern.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das sagen wir ja auch die ganze Zeit, ne? Dass die Aufklärung ganz, ganz wichtig ist für alle Gespräche. Das, da denke ich auch, bin ich ganz Ihrer Meinung. Aufklärung für Impfung, was hat es für Vorteile, Nachteile, ist immer ganz, ganz wichtiges Stichwort für alles.
Und Pflichtimpfungen gibt es ganz wenige. Masern.
Genau.
Frau Walter aus Berlin ist am Telefon.
Ja, guten Tag.
Guten Morgen. Ihre Frage?
Es wurde am Anfang der Sendung relativ weit ausgeholt und erklärt, wo überall Impfungen vorteilhaft sind. Grundsätzlich, genau, finde ich das super, dass das mal so erklärt wurde. Ich habe folgende Frage: Wie ist es denn mit dem Impfen bei Autoimmunerkrankungen? Gibt es Vorteile, gibt es eventuell auch Nachteile, wenn das Immunsystem, ich sag mal, eh schon ein bisschen die Tendenz hat, auch gegen körpereigene Sachen sich zu richten? Und worauf müsste man als Betroffener achten, wenn man sich gerne impfen lässt oder wenn man sich häufig impfen lassen möchte?
Ja, das ist auch immer wieder eine Frage, die gestellt wird. Ich versuche das nochmal so in Kontext zu setzen. Also die Sorge, die man hat, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, dass wenn man eine Impfung verabreicht, das Immunsystem wieder aktiviert wird und das wieder zum Beispiel zu einem sogenannten Schub der Autoimmunerkrankung führt. Das ist die Sorge, die man immer wieder hat. Das passiert manchmal, aber selten, aber das kann auch passieren. Das führt auch zu diesem Thema Aufklärung. Wenn man Autoimmunerkrankungen hat, ist es aber auch sehr häufig so, dass man Medikamente einnehmen muss, die das Immunsystem etwas drosseln, etwas schwächen, damit diese Immunreaktion insgesamt gesenkt wird. Und da würde man auch ganz klar Impfungen dann empfehlen. Aber hier denke ich, ist es auch wichtig, dass man schaut, okay, was ist jetzt hier ganz, ganz, was steht im Vordergrund? Wie waren bisher die Reaktionen? Das ist auch ein ganz individuelles Aufklärungsgespräch, was man eben führen muss. Aber es ist nicht so, dass man kategorisch sagen kann, wenn eine Autoimmunerkrankung vorliegt, sind Impfungen nicht angebracht. Das kann man so nicht sagen, sondern das muss man ganz individuell besprechen und abwägen.
Ja, herzlichen Dank, Frau Walter. Und ein Hörer, der hatte auch gesagt, eine besondere Situation auch nach einer Hochdosis-Chemotherapie, wo er da am besten beraten wird, denn er hat auch Sorge, dass sozusagen sein Immungedächtnis sozusagen nachgelassen hat dann.
Auch eine ganz wunderbare, ganz, ganz wichtige Frage, wenn man also eine Hochdosis Chemotherapie oder auch wenn man so Transplantationen durchgeführt hat, dann ist dieses Gedächtnis, das Immungedächtnis, ist teilweise nicht mehr ganz oder teilweise auch verschwunden. Und da ist es wichtig, dass man das wieder aufbaut, um wieder geschützt zu sein. Und da muss man eben schauen, zu welchem Zeitpunkt man das macht.
Genau, und sich gut beraten lassen.
Genau, das machen aber eigentlich in der Regel die Kollegen.
Schutzimpfung, wichtig in allen Lebensaltern. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, gemeldet haben. Dank an Clara Lehmann von der Infektionsambulanz der Uniklinik in Köln. Martin Wegleiter wünscht Ihnen einen schönen Tag.